Ganz herzlichen Dank auch für die Auswahl dieser Lieder und wie ihr sie uns nahegebracht habt. Wir sind mit diesen Liedern ja schon richtig voll mittendrin in unserem Thema Anbetung. Sie haben es bestimmt gemerkt, wie oft das Wort Anbetung in diesen Liedern zum Inhalt gekommen ist. Ganz herzlichen Dank dafür. Bevor wir es weiter vertiefen werden in der Predigt, erstmal so eine ganz persönliche Frage. Und ich weiß um die Persönlichkeit, die so unterschiedlich sein kann. Aber die Frage heißt: Sind Sie eigentlich romantisch? Ah, da kommt von ganz tief von innen so ein Romantiker, sitzt gleich hier vorne. Ja, Romantiker, das sind solche Leute, die so ein Gespür haben für die Einmaligkeit einer bestimmten Situation. Die kommen in irgendeinen Lebensumstand rein und denken, wow, so müsste eigentlich immer bleiben. Diese Situation, ich möchte sie gerne festhalten, nicht nur fotografieren, ich möchte sie gern einpacken, so einmalig schön wie das ist. Ich möchte sie gern mit nach Hause nehmen und zu Hause wieder auspacken und umdrehen und anfassen und von allen Seiten neu betrachten. Ich möchte gern dran riechen und möchte es nie mehr irgendwie wieder vergessen wollen, was in diesem Moment so ganz besonders ist, die Einmaligkeit dieses Augenblickes, den ich gerade erleben kann. Zum Beispiel bei einem wunderschönen Sonnenuntergang auf dem Hochblauen. Kennt ihr bestimmt, ja? So sieht es dann ungefähr aus, wie hinten auf dem Foto zu sehen. Hand in Hand mit dem liebsten Menschen auf der ganzen Welt, den es überhaupt nur irgendwie geben könnte, wo beiden auf einmal so das grenzenlose Glück des Lebens so richtig stark bewusst ist. Wir beide, wir haben uns gefunden, wir gehören zusammen für alle Ewigkeit, am besten, wo es einem so richtig warm ums Herz wird, wo man merkt, es ist so unendlich schön, sich verstehen zu können, sich lieben zu können, sich helfen zu können, sich nahe zu sein, so nah, dass man sich am liebsten noch aushelfen würde mit dem Gebiss der dritten Zähne, wenn es denn passen würde. Aber so richtig tief, voller, intensivster Verbundenheit. Nun, wenn Sie jetzt romantisch sind und sich wiederfinden konnten in so einer kleinen Beschreibung, dann haben Sie, wenn es ums Thema Anbetung geht, einen kleinen Vorsprung mitgebracht. Nicht, dass Anbetung jetzt nur was für Romantiker wäre, aber die Romantiker, die haben einen Vorsprung, wenn es darum geht, einen besonderen Augenblick wertzuschätzen. Die Einzigartigkeit und Einmaligkeit eines Augenblickes wahrzunehmen und zu merken, wow, das ist wirklich schön, was Gott mir hier gibt, was er mir zeigt, was er mich da erleben lässt. Sie haben einen Vorsprung für diesen Augenblick, der noch nie da war vorher und der auch nie mehr kommen wird, der wirklich einmalig dasteht und ich persönlich darf ihn erleben als ein Geschenk Gottes, wo er mir was Gutes tut, wo er mir sogar ganz persönlich begegnet. Wenn Sie romantisch sind, dann haben Sie ein Gespür dafür, dass man so einen besonderen Augenblick gar nicht mal in Worte fassen kann. Jedes Wort, was ich irgendwo mir erdenken könnte, bringt es nicht mal angemessen zum Ausdruck, wie schön es wirklich war. Jedes Foto, das ich schießen würde von dieser Situation, ist nur eine stümperhafte Abbildung von dem, wie es wirklich war. Das sind so viele unterschiedliche Wellen und Stimmungen hier mit im Spiel, die in Worte gar nicht gekleidet werden können. Auch die Predigt heute wird nur an der Oberfläche bleiben von dem, was Anbetung wirklich bedeutet. Wenn wir uns die Schönheit Gottes, die Einmaligkeit seines Wesens vor Augen führen, sind Worte einfach nur stümperhaft. Ich glaube sogar, dass die Haltung der Anbetung viel zu komplex ist, als dass sie einfach nur im Vorbeigehen in 35, 40 Minuten auch nur angemessen erklärt oder auch verstanden werden kann. Gott ist viel zu groß, als dass er in diesem einen Satz, ich bete dich an, umfassend beschrieben werden könnte. Worte reichen da einfach nicht aus, um diese Majestät Gottes, wie wir sie in den Liedern gehabt haben, auch angemessen widerspiegeln zu können. Aber, und hier kommt Anbetung richtig zur Geltung, der Anbeter nimmt sich die Zeit, um mal einen Anfang zu machen. Er möchte anfangen zu beschreiben und Gott zu sagen, was er für ihn empfindet, was dieser Mensch an Gott besonders schätzt. Er weiß um die Vorläufigkeit, er weiß um das Unangemessensein, aber er macht trotzdem einen Anfang. Gott, du bist so groß. Und dann lässt er sich ein, der Anbeter, auf ein lebenslanges Abenteuer wiederzuspiegeln, wie einmalig schön und groß Gott ist. Mit einem Wort ist das einfach nicht angemessen zu sagen. Überhaupt Worte selber kommen, wenn es um Anbetung geht, immer stark an die Grenzen. Um das zu beschreiben, was die Beziehung zwischen Jesus Christus und mir so in der Tiefe ausmacht, das sind Worte wirklich nur an der Oberfläche. Jeder Liebesbrief, jede Liebeserklärung, jedes Liebeslied an ihn gerichtet, ist wirklich nur an der Oberfläche. Er ist noch viel mehr, noch viel tiefer verbunden mit mir, noch viel schöner, noch viel einmaliger in seinem ganzen Wesen, wie es diese Worte jetzt beschreiben könnten. Aber da, wo Worte am Ende sind, da spricht da immer noch unser Körper. Unser Verhalten kann reden. Unser Gesichtsausdruck, die Bewegungen sind eine Sprache, Körperhaltungen drücken ebenfalls irgendetwas aus. Und so auch bei dieser schönen Sprache der Anbetung. Wir wissen von dem Autor dieses Psalms nicht einmal seinen Namen. Dieser Psalm steht einfach nur namenlos in der Bibel. Und dennoch entfaltet dieser Autor in einer unvergleichlich schönen Weise dieses Thema Anbetung. Ich möchte die ersten 7 Strophen dieses Psalms mal vorlesen. Sie können es gerne hier vorne mitlesen oder auch an Ihren Blättern, die auf den Stühlen verteilt waren, da auch in englischer Sprache. Dieser unbekannte Autor betet Gott mit diesen Worten an. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen, denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt. Die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet. Soweit diese Passage aus Psalm 95. Wir merken hier die Körpersprache, die in diesem Psalm zum Ausdruck kommt. Das Wort Anbetung hat sowohl in der hebräischen Sprache, in der dieser Psalm abgefasst wurde, wie auch dann in der griechischen Sprache des Neuen Testaments immer diese Bedeutung, sich vor jemanden niederwerfen, sich vor jemanden klein machen, jemanden kniend huldigen, jemand verehren, indem man sich auf den Boden wirft und jetzt hier ganz tief im Staub der Erde die Kleidung oder die Füße des oder der Angebeteten küsst. Vor jemanden niederknien, sich klein machen. Also im wörtlichen Sinn der Anbetung in den biblischen Sprachen heißt, vor jemand niederknien. Was beschreibt denn diese Haltung, diese Körpersprache, wenn ich vor jemanden auf die Knie gehe? Dieser Ausdruck zeigt, dass sich ein Mensch völlig und vorbehaltlos Gott hingeben möchte. Hier hast du mich. Du bist mein Ein und Alles. Mein Leben soll dir gehören, uneingeschränkt. Diese Person, oder hier in diesem Fall, im Psalm 95, Gott selber, diese Person bin ich völlig ausgeliefert, uneingeschränkt für ihn da. Anbetung ist also die Lebenshaltung, die Gott tun und lassen will, so wie er es möchte. Dann wird aus dieser Lebenshaltung der Anbetung auch eine Gebetshaltung. zeigt sich zum Beispiel in einem formulierten Gebet, in dem man Psalmen betet oder in diesen Liedern, die wir eben gesungen haben, die neueren Datums sind. In diesem Gebet kommt jetzt das Staunen über Gottes Person zum Tragen. Wer ist denn dieser Gott? Und wenn wir die Lieder gesungen haben vom Lobpreis vorhin, dann merken wir, wie unterschiedliche Facetten in diesen Liedern zum Ausdruck gebracht worden sind. Jede Facette beschreibt einen Teil Gottes, niemals umfassend, aber immer nur eine bestimmte Betrachtungsweise. Und wir könnten 1000 Lieder singen und hätten Gott nicht annähernd auch nur erfasst in seiner Schönheit und Pracht. Aber der Anbeter, der wagt den Anfang. Hier wird Gott gesagt in der Anbetung, was ich an ihm bewundere, wie er mich führt, wie völlig erhaben er ist, dass er nie ratlos ist und so weiter. Ein Jungschaler hat es mal so richtig treffend auf den Punkt gebracht. Er hat Anbetung mit diesen Worten formuliert. Anbetung heißt, Gott sagen, wie toll er ist. Besser kann man es eigentlich gar nicht so abgekürzt sagen. Gott sagen, wie toll er ist. In Liedern oder in Gebeten. Eine lebendige Gemeinde, eine vitale Gemeinde, wie wir es ja gerade in dieser Predigtreihe zum Gegenstand haben, eine vitale Gemeinde betet diesen einmaligen Gott an und spricht gut von ihrem Geliebten. Diese Anbetung seiner Gemeinde ist Gott so wichtig, er legt so großen Wert darauf, dass er sagt, im Zusammenhang der 10 Gebote im Alten Testament kann man das einmalig schön nachlesen, wird festgelegt, niemand und nichts anderes als er allein, der lebendige Gott, darf jemals angebetet werden. Exklusiv beansprucht Gott unsere Anbetung. So zentral wichtig ist ihm das, dass er die Anbetung niemals teilen möchte mit irgendeinem anderen Geschöpf, Mensch oder Gegenstand, völlig egal. Er allein möchte im Fokus unserer Anbetung stehen. Umso erstaunlicher ist es dann, dass einige Jahre später nach den 10 Geboten in diesem Stall in Bethlehem diese weisen Leute, die eine Weltreise praktisch unternommen haben, um diesen neugeborenen König zu finden, vor dem Kind in der Krippe auf die Knie gehen, Anbetung praktizieren. Weil sie wissen, hier ist Gott leibhaftig in unserer Mitte. Hier ist er Mensch geworden. Wir beten mit diesem Kind in der Krippe Gott persönlich an, den wir sehen können. Was für ein einmaliger Gott, der hier in dieser Krippe Mensch geworden ist. Was für eine unermesslich große Liebe begegnet uns hier, dass Gott sich zu uns herabgebeugt hat. Nun, wie geschieht nun Anbetung? Dieser Jesus wurde einige Jahre später mal von einer Frau gefragt, wie denn Anbetung geschehen kann. Die hat da einfach Klarheit haben wollen, wie Anbetung denn konkret werden kann. Und da antwortet Jesus dieser Frau Folgendes und erklärt damit wunderbar, wie Anbetung sein kann. Er sagt, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon jetzt da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten, denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also zwei Dinge werden hier deutlich durch die Aussage von Jesus. Im Geist und in der Wahrheit geschieht Anbetung. Also als Lebensstil, es sind nicht nur Worte, die wir machen, nicht manchmal sogar nur heiße Luft. Jesus sagt hier, im Geist geschieht die Anbetung, also unter seiner Regie, indem ich mein Leben der Führung des Heiligen Geistes anvertraue. Das ist die erste Basis, auf der Anbetung geschieht. Anbeten kann also nur, wenn ich Gott durch seinen Geist die Führung über mein Leben überlasse und sage, es geht um dich. Du sollst mein Leben gestalten können, wie es dir gefällt. Ich bin ganz und gar dein für alle Ewigkeit. Jesus, ich will tun, was du willst. Das drückt dieses Wort aus, im Geist anbeten. Und das Zweite, in der Wahrheit anbeten. Wahrheit im biblischen Zusammenhang ist jetzt nicht nur irgendwie das Nicht-Lügen, die Wahrheit sprechen, sondern Wahrheit meint in den Sprachen der Bibel in Treue Gott gegenüberstehen. Es bezeichnet also die beständige, andauernde und aufrichtige Verbindung mit Jesus in aller Treue, auch wenn es manchmal schwer werden kann, wenn manchmal Situationen kommen, die einem richtig alles abverlangen. Jesus, ich bleibe bei dir. Ich halte dir die Treue. Also nicht die Worte oder die Melodie der Lieder oder die Stimmung, die Atmosphäre, die irgendwie entsteht, ist für Anbetung entscheidend oder macht Anbetung sogar aus, sondern die Haltung, die dahinter steckt. Wie singe ich diese Lieder? Wie rede ich mit Gott? Wie verhalte ich mich ihm gegenüber? Diese Haltung drückt Anbetung aus. Und die Worte sind dann nur letztlich die äußerliche Ausdrucksform. Das zeigt sich zum Beispiel auch im Vaterunser. Da hat Jesus seinen Freunden das Beten mit diesen Worten erklärt. So sollt ihr beten, sagt er. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Sie haben es gemerkt, es geht da nicht um uns jetzt bei der Anbetung, sondern dein Wille, dein Reich, du bist es, um den es hier gehen soll. Anbetung heißt also demnach, Gott, ich stelle mich dir völlig zur Verfügung. Ich habe dich im Fokus. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Du sollst das Kommando haben. Du sollst in der Zentrale meines Lebens sitzen, um Regie zu führen. Anbetung ist aber auch bereits dieser entscheidende Schritt, Jesus die Regie über das Leben zu überlassen. Dieses entscheidende Gebet, Jesus, ich möchte dir jetzt mein Leben ausliefern. Nimm du mein Leben. Das ist bereits das erste anbetende Gebet, weil ich Gott die Führung überlasse. Und merke, es geht nur um ihn. Alles, was jetzt in meinem Leben kommen soll, soll ihm gewidmet sein. Er steht im Zentrum meines Lebens. Bei Petrus sah dieser ganz entscheidende Schritt folgendermaßen aus. Lukas 5 möchte ich zitieren. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, da ging es um diesen Fischzug. Ja, beim Vertikalkurs hatten wir das diese Woche bereits. Er hatte nachts nichts gefangen und kam völlig frustriert zurück. Dann hat sich Jesus eingeladen, bei ihm ins Boot zu steigen und eine Predigt zu halten. Anschließend sollte er nochmal rausfahren, um nochmal die Netze auszuwerfen. Und dann hatten sie einen riesengroßen Fischfang. Und das war die Situation. Da hat Petrus begriffen, wow, das muss Gott persönlich sein, der bei mir hier im Boot ist. Wie kann das angehen? Und Petrus reagiert dann. Er fiel vor Jesus auf die Knie. Also er betet an, so heißt es wörtlich. Er fiel vor Jesus auf die Knie, inmitten all der Fische im Boot, und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen erging es genauso. So wird es beschrieben in Lukas Kapitel 5. Im Boot, inmitten dieser frisch gefangenen Fische, geht Petrus vor Jesus auf die Knie und betet an. Herr, ich bin ein Sünder. Wir passen nicht zusammen. Du bist der Gerechte. Ich bin der Sünder. Wir im selben Boot, das kann nicht gut gehen. Einer von uns beiden muss weg. Das Boot gehört mir, also steig aus. Was für ein Kontrast hier in diesem Boot. Jesus, die Majestät, wo die weisen Leute bereits im Stall von Bethlehem auf die Knie gegangen sind. Und er, Petrus, der genau wusste, wie sein Leben verlaufen war bisher. Gottes Fehlerlosigkeit seine Perfektion, seine Vollkommenheit. Und Petrus, der Sünder, in all seiner Unvollkommenheit. Aber in der Anbetung hält er das aus, hier bei Jesus zu bleiben. Ich beuge mich unter meine Schuld, ist eine Richtung der Anbetung. Ich sehe meine Schuld und ich bringe sie vor dich. Das ist Anbetung auf der einen Seite. In dieser unmittelbaren Gegenwart von Jesus wird es sehr deutlich, weil bei Jesus der Kontrast nicht stärker sein könnte zwischen ihm und mir. Aber in der Anbetung halte ich diesen Kontrast aus. Er, der Perfekte und Vollkommene, und ich, der Sünder und Fehlerhafte. Es ist Anbetung, sich in der Gegenwart von Jesus seiner Schuld bewusst zu sein und trotzdem nicht zu fliehen, sondern gerade Gottes Nähe zu suchen und sich an ihm zu freuen und sich an ihm nicht mehr satt sehen zu können, an seiner Schönheit, an seiner Liebe, an seiner Güte und Treue. Er ist einfach einmalig. Pfarrer Wolfgang Vorländer hat in seinem Buch Der Heilige Geist und die Kunst zu leben Anbetung mal mit diesen Worten versucht auszudrücken. Ich zitiere jetzt ein ziemlich langes Zitat, aber das ist sehr gut, Sie kriegen es gut mit. Vorländer schreibt Folgendes: In der Anbetung und im Lob Gottes finden wir die größte Freiheit, die denkbar ist. Die Freiheit von uns selbst, von unseren Bedürfnissen, Wünschen, Zielen, Trieben und Launen, von unserem Kreisen um uns selber. Doch zugleich ist die Erfahrung, vom Geist Gottes hinaufgeführt zu werden in die Sphäre der Anbetung, auch ein zu mir selbst kommen, eine neue Selbsterfahrung. Denn ich spüre ja, in dem Augenblick, da ich meiner tiefsten Bestimmung nahe komme, wer ich eigentlich sein darf und bin. Anbetung ist ein Fasziniertsein von der Schönheit Gottes, wodurch ich selber gleichzeitig neu geboren werde. Man kann Gott und dem Leben nicht näher sein als im Lobpreis. Du stehst da, siehst bei trübem Wetter den plötzlichen Sonnenstrahl auf einem Baumwipfel, lauschst dem Klang einer Musik, hörst einen Gebirgsfluss tosen, betrachtest einen schlafenden Säugling an der Brust seiner Mutter oder das dankbare Leuchten in den bereits müde gewordenen Augen eines alten Menschen und sagst nur still: Mein Gott. Das Geheimnis der Anbetung ist dieses: Wir werden frei für Gott und sehen ihn in allen Dingen. Und damit zieht in uns selbst ein neuer Geist ein, sodass uns unser übliches, alltägliches Dasein auf einmal eher unnötig eng, töricht und verkrampft erscheint. So dass wir uns fragen, warum wir die meiste Zeit unseres Lebens in einer solchen Verfassung zubringen. In der Anbetung Gottes werden wir am dichtesten an die offene Grenze unserer zukünftigen Erlösung herangeführt. Soweit Pfarrer Vorländer aus diesem bereits erwähnten Buch. In der Anbetung bin ich am nächsten da, wo Gott mich haben möchte. Am nächsten meiner Bestimmung, wo Gott über allem zu erkennen ist, in seiner ganzen Schönheit und Größe aufleuchten kann und ich darin versinke. Ich denke, wir merken das schon an diesen Ausführungen, dass Anbetung nicht nur für irgendwelche gefühlsbetonten oder stimmungsvollen Momente, was das Richtige ist. So bei Kerzenschimmer und Musik von Hillsong United. Anbetung gehört mitten in den Alltag hinein. Ja, auch mit Hillsong natürlich. Ja, aber gehört mitten in den Alltag rein, indem ich mir in jede Situation vor Augen führe, mein Gott ist allmächtig. Er ist allwissend, er ist alle Zeit absolut gut und liebevoll an meinem Ergehen interessiert. Im nächsten Schritt untersuchen wir mal in der Bibel unterschiedliche Situationen der Anbetung und dann merken wir, wie stark alltagsbezogen Anbetung wirklich ist. Dann müssen wir mit Anbetung nicht warten wieder bis zu einem Sonntag, bis wir hier im Lobpreis mit reingenommen werden, sondern Anbetung ist, was für ein Montag? Montag 9.30 Uhr an der Werkbank oder wo auch immer. Angesichts der Schöpfung zum Beispiel. Psalm 8 wird es so beschrieben. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Er sieht einfach nur Schöpfung und betet an. Das heißt, wer anbeten will, muss nur mit wachen Sinnen in dieser Welt leben. Die Augen haben und die Ohren haben dafür, was Gott mir jetzt gerade zeigt. Im Alltag. Und da findet er jeden Tag genug Anlass, Gott dafür anzubeten. Eine zweite Situation, da sieht jemand sich selber im Spiegel an. Kennen Sie vielleicht dieses Gefühl? Morgens oder wann auch immer, ja? Und dann sagt jetzt auf einmal der Psalm 139, na guck mal an, dich kenne ich doch irgendwoher. Gott, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren wurde. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Da fängt doch der Tag gut an, oder? Wenn man sich so im Spiegel betrachtet und Gott dafür anbetet. Oder wenn man einen anderen Menschen betrachtet. Ob mir der Mensch nun liegt so oder nicht. Gott hat ihn wunderbar gemacht. Ob ich mir selber gefalle oder nicht, ob meine Körperfunktionen noch alle intakt sind oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, jeder einzelne Mensch und ich inklusive, jeder einzelne Mensch ist ein Geniestreich Gottes. Und dafür will ich ihn anbeten. Gerade auch bei Menschen, mit denen ich mich schwer tue. Da kann Anbetung, diese Haltung der Anbetung, so vieles verändern in der Betrachtung dieses Menschen, wenn ich Gott dahinter sehe, der ihn gemacht hat. Dritte Situation, da geht es um eine einsame Situation in Lebensgefahr. Da hat Daniel dieses Ereignis erlebt. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen war. Und das Gesetz hieß, niemand darf zu einem Gott mehr beten. Eine Bitte äußern, alle Bitten müssen direkt an den König gehen. Und dann ging Daniel in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder. Anbetung im wörtlichen Sinn. Kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da fühlte sich Daniel mit Sicherheit nicht in angetörnter und gefühlsgeschwängerter Anbetungsluft, als er hörte, dass Beten mit dem Tod bestraft werden sollte. Das war Lebensgefahr, zu beten. Und trotzdem betet er an. Trotzdem fand er Gründe, diesen Gott anzubeten, der über diesem König steht. Er weiß sich, dass Gott über allem thront, sich niemals ändert. Wer anbetet, auch in Lebensgefahr, der weiß sich mit Gott und bei Gott immer am längeren Hebel. Die höchste Majestät dieser Erde ist nicht unsere Bundeskanzlerin. Die höchste Majestät ist und bleibt unser Gott. In großer Not kann angebetet werden. Das vierte, die vierte Situation. Da werden Menschen beschrieben in der Bibel, die in größter Not vor Gott anbetend auf die Knie gehen. Zum Beispiel diese eine Frau bei Jesus, die zu Jesus kam, deren Tochter unheilbar krank war, wo es wirklich ein Elend war zu Hause. Und die Frau kommt zu Jesus und wirft sich vor Jesus auf die Knie. Betet an. Es ist bereits ein Schritt der Anbetung, wenn wir die eigene Not, das Elend, das wir zu Hause erleben zum Beispiel, Jesus anvertrauen. Kümmer du dich darum. Du bist der König auch über diese Schwierigkeit. Dir wird niemals ein Fehler unterlaufen. Deswegen mach du es, wie es dir gefällt, mit meiner Tochter oder mit der Situation, so wie du das haben willst. Die fünfte Situation, nach stürmischen Zeiten habe ich das unterschrieben. Das war diese Situation, als die Jünger auf dem See mit dem Boot unterwegs waren und da ist ein riesiger Sturm hereingebrochen und das Schiff drohte zu kentern hier auf dem See Genezareth. Jesus kommt ihnen entgegen und sie wussten erst gar nicht, was passiert war und sie haben gedacht, das ist irgendwie ein Gespenst, irgendwas Übernatürliches. Riesenpanik gekriegt und dann darf Petrus raussteigen aus dem Boot, darf auf dem Wasser Jesus entgegenkommen. Er blickt auf die Wellen und sauft jämmerlich ab. Und jetzt steigt Petrus wieder ins Boot zurück. Und miteinander, alle 12 Freunde, klatschnass, völlig erschöpft mit diesem Kampf gegen Sturm und Wellen, alle miteinander, gehen hier vor Jesus auf die Knie. Also keine ausgesprochene Stimmung für Romantiker. Aber sie beten Jesus an. Sie verleihen ihrem Staunen über Jesus Christus Worte und sagen zu ihm: Du bist wahrhaft Gottes Sohn. Und das ist er auch heute. Ich kenne jetzt nicht im Einzelnen die Stürme ihres Lebens, was ihnen gerade so richtig Wind um die Ohren pfeift. Aber Jesus ist auch in ihrer Situation die größte Majestät. Selbst wenn ihnen ebenfalls die Knie schlottern sollten oder der Sturm um sie herum tobt oder sie völlig im Alltag abzusaufen drohen. Jesus ist und bleibt die größte Majestät und hat jede Situation, auch inmitten ihres Sturmes, 100% im Griff. Die sechste Station. Im Himmel, wir haben bereits in der Schriftlesung einen Text gelesen, wie im Himmel Gott angebetet wird. Auch da werden die Gläubigen damit beschäftigt sein. Das ist absolut einmalig. Sie sind erfüllt davon, weil sie Gott mit so vielen Sinnen jetzt praktisch erleben können, sogar sehen können. Das heißt für mich jetzt, wenn ich noch hier auf dieser Erde bin, wenn ich weiß, im Himmel wird angebetet, dann möchte ich das auf der Erde bereits tun. Auf der Erde bereits praktizieren, dann muss ich es im Himmel nicht erst noch lernen. Dann habe ich bereits eine gewisse Übung damit, wenn es darum geht, Gott anzubeten und ihm im Lobpreis zu begegnen. Und die letzte Situation schließlich, ebenfalls ein Abschnitt aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17, bei der Begegnung mit Jesus. Johannes, sein Freund, war im Exil auf dieser Insel Patmos eingesperrt und hatte ziemlich schwierige Situationen auszuhalten. Und er sieht jetzt in einer Vision Jesus Christus. Und dann hat sich dieses zugetragen. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Johannes kannte Jesus gut. Er war 3 Jahre lang mit ihm unterwegs und die pflegten eine sehr intensive Verbundenheit miteinander. Und hier begegnet er dem Auferstandenen und er geht auf die Knie. Voller Ergriffensein. Fiel auf den Boden, wie tot, schreibt er. Und solche Momente sind für jeden von uns jeden Tag möglich in der Nähe von Jesus Christus. Solche Momente wünsche ich dir von ganzem Herzen in deinem Leben, dass du täglich solche Begegnungen mit Jesus haben kannst, dass er dich in deiner Situation, im Sturm, in der Wüste oder auf den grünen Weiden, in deiner Situation solche Begegnung mit Jesus hast und er dich in deiner Situation berühren kann. Dir zärtlich, manchmal die Tränen verschmierten Wangen streicheln kann und dir dann liebevoll ins Gesicht sagen kann, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Hab keine Angst. Ich bin ganz am Anfang deines Lebens da und ich bin am Ende immer noch da. Ich habe mit deinem Leben angefangen und ich bringe es auch zum Ziel. Dafür verbürge ich mich mit meinem guten Namen. Eine lebendige und vitale Gemeinde betet diesen unvergleichlich guten Gott an, weil sie weiß, sie hat alles ihm zu verdanken. Sie lebt und sie gedeiht nur in seiner unmittelbaren Gegenwart. Sie lebt von seinem Wort, das er ihr jeden Tag zuspricht. Und sie spricht selber gut von diesem einmaligen Herrn, dass selbst die Menschen, die ihn persönlich noch nicht kennen, neugierig werden auf diesen Herrn, auf diese Eigenschaften, die ihnen hier begegnen, auf diese Erfahrungen, die mit ihm gemacht werden können. Und wir können wirklich nur staunen und staunen lassen, dass wir in seiner Nähe ewig leben dürfen. Das ist das Glück unseres Lebens. Und dafür können wir ihn nur anbeten. Nehmen wir uns einige Momente der Stille, wo jeder ganz persönlich für sich Worte der Anbetung finden kann, sagen kann, Jesus, du bist mein König oder du sollst mein König sein. Wenn noch keine Beziehung da ist, ist Anbetung bereits zu sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben zur Verfügung stellen. Und wenn Sie das festmachen wollen, können Sie gern im Anschluss hier vorne auch zur Praise Station kommen. Da können Mitarbeiter mit Ihnen beten, auch für die Situationen der Stürme in Ihrem Leben beten oder für die Wüstenzeiten, Zeiten der Trockenheit. Kommen Sie nach vorne und hier finden Sie Mitarbeiter, die mit Ihnen beten. Jetzt Momente der Stille, jeder für sich persönlich. Jesus Christus, was für ein Geschenk, dir begegnen zu können. Auch jetzt, an diesem Sonntagvormittag, von dir persönlich angesprochen und angerührt zu werden, wie du zu jedem Einzelnen von uns die wir staunend vor dir stehen oder auf dem Boden liegen, berührt und angesprochen werden mit den Worten: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Danke für deine Gegenwart. Und wir möchten dich in die Mitte unseres Lebens rücken. Wir möchten unser Leben dir öffnen, dass du dich ausbreitest, dass du unser Leben gestaltest in deiner grenzenlosen Weisheit und Allmacht. Und wir möchten dich auch in unserem Alltag immer stärker in unseren Fokus bekommen, dass wir erkennen können, was wir alles dir verdanken. Und da kennst du unsere Situationen im Alltag, in denen wir immer wieder scheitern oder immer wieder zu ertrinken drohen. Lass es Situationen sein, in denen wir dir begegnen, um dann einfach nur staunen zu können, wie du das bewältigst. Danke, dass wir in deiner Gegenwart unser Leben führen können. Du bist der Beste, der uns jemals passieren konnte. Alle Ehre dir, Herr. Amen.